Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas in Wien und der Tobias sitzt in Rosenheim und ist überglücklich. Servus, Tobias.
Da sitzt er und das ist er. Und das hat auch einen Grund.
Du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du willst beginnen mit dem Stand im Gesamtweltcup. Warum?
Na, jetzt muss ich da schon für Transparenz sorgen. Du hast mich gefragt, womit wollen wir denn anfangen? Und dann habe ich eine fachlich fundierte Antwort gegeben, meiner Meinung nach, und gesagt, mit dem Gesamtweltcup-Stand bei den Herren. Und dann hat der Lukas gesagt, na, nee, was ist denn das jetzt? Und na, sind wir doch schon so weit.
Wer ist denn vorn leicht?
Ja, also wegen mir könnte man die Saison beenden. Henrik Christoffersen gewinnt den Gesamtweltcup. Stand jetzt ist Henrik Christoffersen mit 160 Punkten, mit zwei zweiten Plätzen, der Führende. Vor Alexander Steen Olsen 132 Punkte und Clément Noël, über den wir heute sicher auch noch sprechen werden, der 100 Punkte hat. Und auch Lukas Pinheiro-Braathen schon 100 Punkte nach zwei Rennen, die wir gesehen haben. Ja, schaut gut aus. Also ich bin zufrieden und glücklich.
Ich muss dir ein bisschen einfangen. Wann war der letzte Sieg von Christoffersen? War das schon noch in diesem Jahrzehnt oder schon im letzten? Kann das sein? Das ist ewig her. Hat nicht sogar der Braathen den letzten Sieg nach Christoffersens letzten Sieg gefeiert hat?
Wer ist denn bester Österreicher in der Gesamtwertung?
Was
ist denn
dein Tipp? Ach so, Katharina Lienzberger auf Platz 2.
Bei den Herren.
Ja gut, da schaut es natürlich schlecht aus, ja.
So, genau. Also letzte Saison Henrik Christoffersen nicht gewonnen. Mhm. Jetzt zweimal wirklich, also gut, in Sölden war er nah dran. Jetzt Clément Noël hat ihm schon in beiden Läufen gezeigt. Wir kommen nachher auch noch auf eine, finde ich, interessante These, auch diese zwei Durchgänge eben durchzuziehen. Aber der Saisonstart ist für Christoffersen natürlich genial. Also jetzt ganz ohne die Sympathie, die ich für ihn habe, aber du startest im Riesenslalom und im Slalom mit zwei zweiten Plätzen. Cool, gut. Durchaus, jetzt können wir auch das normale Sendungsprogramm
durchziehen. Ja, aber dann beginnen wir gleich bei den Rennen der Männer. Clément Noël hat gewonnen. Der hat so eine Reputation für mich, gell? Er führt nach dem ersten Durchgang, heißt noch nichts, ja. Aber er hat es durchgezogen und mit 8 Zehntel Vorsprung gewonnen. Also er war wirklich sehr solide, unantastbar eigentlich triumphiert, auch wenn Henrik Christoffersen nach dem Rennen gesagt hat, naja, im zweiten Lauf habe ich die Laufbestzeit, bin ich schneller gewesen als der Noël. Das macht mir Mut. Und auf Platz 3, eine irrsinnig schöne Geschichte, Loic Meyer. Ja, unmittelbar, nachdem er festgestanden ist, dass er fahren kann überhaupt, mit ganz wenig Trainingsfahrten überhaupt, ist er auf Platz 3 gefahren, ja. Magst du was sagen zum Clément Noël, zu seinem Auftritt da in Levi, dass er es jetzt runtergebracht hat?
Ja, wenn ihm alles aufgeht, ist er kaum zu schlagen. Dann sehe ich, wenn dann noch Braathen, der ihn an einem Tag, an dem Braathen alles aufgeht, auch schlagen kann. Ansonsten sehe ich in dem Feld keinen, der ihn schlagen kann, wenn bei Clément Noël alles aufgeht. Mhm. Also wir sehen immer wieder an solchen besonderen Tagen, wie gut der Typ eigentlich ist. Mhm. Er hat natürlich nur die Thematik, wie du sagst, entweder er bringt es nicht in zwei Durchgängen durch oder es schleichen sich halt die Fehler ein, er scheidet dann aus. Aber wenn so eine Slalom-Saison, wenn der mal ein Jahr erwischt, in dem er jetzt mal grob 80%, sage ich, seines Leistungsvermögens konstant auf die Strecken bringt, dann schlägt den in Summe keiner. Vielleicht noch Braathen, aber ansonsten sehe ich niemanden, weil er fährt so gut und kontrolliert und trotzdem schnell Ski. Diese Größe, auch die Art, wie er diesen Slalom fährt, er macht die Körpergröße, münzt er aber perfekt um in eine spezielle Technik. Das sieht schon ein bisschen anders aus als bei anderen Läufern, aber er setzt es einfach ideal um. Und ja, er hat uns jetzt in Levi gezeigt, wenn alles funktioniert, ist er schwer zu schlagen. Und Mein Freund Henrik in allen Ehren mit dem zweiten Durchgang. Es ist natürlich was anderes, wenn du, ich glaube, Kristoffersen war Elfter nach dem ersten Lauf, wenn du in der Ausgangsposition bist und eine Sekunde Rückstand hast nach vorne und knapp 7 Zehntel aufs Stockerl, als Henrik Kristoffersen, da sagst du nicht, ja, mein Ziel ist jetzt, dass ich Neunter werde und ein paar Punkte mitnehme. All or nothing. Also der musste voll attackieren. Da kommt dann auch eine bessere Laufzeit bei rum. Aber wie Noel auch die Balance gefunden hat zwischen verwalten, aber nicht zu viel verwalten, Respekt. Und an so einem Tag ist er meiner Meinung nach dann nicht zu schlagen.
Ich glaube, das wird dann nie wieder los, diese Verbindung, die ich und wahrscheinlich viele andere im Kopf machen, dass er da bei einem letzten Tor zum Beispiel noch ausscheidet, auf Siegeskurs, das wird ihm bleiben, oder es braucht viele, viele Siege, viele Laufbestzeiten, dass das in Vergessenheit gerät. Aber es war ein friendly reminder, würde ich sagen, von ihm, dass er wirklich verdammt schnell im Slalom ist, ja. Absolut, also Laufbestzeit im ersten, zweite Zeit im zweiten Durchgang. Genau. Ja. Henrik Kristoffersen, du hast das gesagt, von 11 auf 2 mit der Laufbestzeit. Es war ja generell beide Tage knifflig in Levi. Die Verhältnisse waren doch spe sehr speziell, haben alle Beteiligten gesagt. Dieser Depotschnee, dann hat es ein bisschen angezogen, es ist ein bisschen kälter worden als in den Tagen davor noch. Und es war dann wirklich interessant zu sehen, wie doch die allerbesten Slalomfahrer und Fahrerinnen Probleme gehabt haben, weil die teilweise von Tor zu Tor diese Verhältnisse unterschiedlich waren. Es war rutschig, dann war wieder mehr Grip. Es war sogar im Schwungansatz teilweise Grip da und dann rutschen es weg. Also es war jetzt für den Betrachter finde ich gar nicht so toll anzusehen, weil man eben so vielen Profis beim Straucheln zuschauen hat können, vor allem da im Steilhang natürlich, ist natürlich knifflig. Zuerst geht's flach dahin, da geht's die ganze Zeit darum, dass du alles dafür gibst, dass du irgendwie Tempo machst. Vor allem der erste Lauf bei den Männern war ja irrsinnig drehend gesetzt, sehr eigener Kurs mit einer Laufzeit von 1 Minute, auch irrsinnig lang. Und dann, ja, dementsprechend gab es wirklich nur ganz wenige, die ohne Hackler da durchkommen sind. Eben Clément Noël ja sogar im ersten Durchgang mit einem Fehler, den er dann nach dem Rennen nochmal erwähnt hat, den er nicht vergessen hat quasi. Wenn der nicht gewesen wäre, aber das ist müßig, aber trotzdem, da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Also der hat wirklich einen absolut tollen Speed. Magst du nochmal was sagen zum Henrik Kristoffersen, zu seiner Aufholjagd? Das macht er ja ganz gern, finde ich. Das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal in seiner Karriere gesehen, dass er dann im zweiten Lauf nochmal einen Sprung macht. Auch da Material vielleicht nochmal das Richtige dann gefunden im zweiten Lauf.
Ja, ich glaube, da steht ihm so ein bisschen der eigene Ehrgeiz im ersten Lauf manchmal auch im Weg. Und im zweiten, wenn dann alle Fesseln gelöst werden können, dann sehen wir eigentlich, wie gut und wie schnell er ist. Und aus Materialperspektive, du hattest mir ja noch im ersten Durchgang und im ersten Durchgang war es ja auch tatsächlich noch der Fall. Also die Abstimmung materialtechnisch von dir. Schwierig. Also mit dem Timon Haugan, der den letzten Slalom in der letzten Saison gewonnen hatte, in Saalbach, dürfen wir ja nie vergessen. Das heißt, der war einer der Mitfavoriten, ganz große Probleme gehabt. Marcel Hirscher, über den sprechen wir gleich noch. Ja, hat er sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Und dann jetzt noch Henrik Kristoffersen, der nur Elfter ist nach dem ersten Lauf. Also da scheint im Endeffekt ja nicht wirklich alles gepasst zu haben, was das Setup auch anging. Aber dann hat er wohl offenbar was gefunden in Richtung zweiten Durchgang. Und ja, deswegen sehr gut für Van Dier momentan. Also er rettet Hirscher so ein bisschen momentan den Allerwertesten, weil dieses Projekt, das mit Pauken und Trompeten gestartet war und wir schon alle die Befürchtung hatten, oh, das wird jetzt, werden jetzt neue Dimensionen, das wird alles verändern im Skisport. Na, Stand jetzt zeigen die etablierten Hersteller denen schon auch noch Grenzen auf. Und deswegen stell dir vor, jetzt, wenn auch Kristoffersen auslassen würde, oh, ich glaube, da wird es bei Van Dier gerade richtig, auch intern, wird es richtig brennen, weil wir kennen auch den Leistungs- und Erfolgsdruck, der auf alles, was rund um Red Bull passiert, weil, was da für ein Druck auch drauf ist. Und er sorgt da gerade für ein bisschen Ruhe in Fuschl am See.
Ja, wenn wir schon dabei sind, Marcel Hirscher, zweiten Durchgang nicht erreicht. Irrsinnige Rutschpartie gewesen bei ihm, eben ganz klar kein Vertrauen gehabt ins Material. Er hat nach dem Rennen vom schlechtesten Slalomlauf seiner Karriere gesprochen. Zumindest zählt diese Fahrt in Levi dazu. Und dass er ja quasi mit ein bisschen Kopfweh abreist von Levi, aber im übertragenen Sinn, weil er eben sich ein paar Dinge überlegen muss, durch den Kopf gehen lassen muss. Er hat jetzt eine Woche Zeit bis Gurgel, da soll es auch irrsinnig kalt sein dann. Es ist sicher ein ganz anderer Hang, ganz anderer Schnee, aber ja, der hat uns da schon auch ein bisschen teilhaben lassen, was in ihm vorgeht. Das fand ich ganz gut eigentlich. Aber ja, es war jetzt ganz klar auch dieser Hype eben nicht mehr so da. Ja, der ist dann im zweiten Durchgang, wo mehr Leute dann einschalten, da war er nicht mehr dabei und so weiter. Ja, es ist halt ja, am Boden der Tatsachen vielleicht auch ein bisschen. Es war ja viel Gerede auch, wo geht's leichter, im Riesenslalom oder im Slalom. Es gab ein paar, die gesagt haben, im Slalom fast eher leichter, weil dort ist es auch leichter, den Rhythmus zu finden. Im Riesenslalom musst du quasi jedes Tor einzeln anfahren und genau richtig treffen. Im Slalom ist das ein bisschen flüssiger. Ja, bin auch der Meinung, dass wahrscheinlich dieser drehende Kurs jetzt nicht so hilfreich war für ihn, aber das war natürlich für alle gleich. Er hat es da nicht hingebracht. Ja, bin gespannt, wie er sich zurückmeldet jetzt
Ja,
dann in Gurgel. Ja.
Gurgel wird super wichtig für ihn. Also nochmal Platz 46, weiß ich nicht. Das puh, also keine Ahnung. Wir haben nicht erwartet, dass er kommt und gleich wieder gewinnt, aber dass er 46. im Slalom wird, weiß ich nicht.
Ja.
Also tue ich mich ehrlich gesagt schwer, da die Ergebnisliste aufzumachen und ihn da so weit wegzusehen. Mit der speziellen Konstellation in Levi, okay. Deswegen sage ich Gurgel. Da müssen wir schon noch mal genau auf ihn schauen. Wenn Gurgel allerdings auch schief geht, dann weiß ich nicht, wie oft wir hier noch über Marcel Hirscher dann groß sprechen werden. Also dann könnte sich eine Tendenz im Endeffekt bestätigen, die er, glaube ich, nicht will und die ich auch schade fände, wenn ein Comeback dann in so eine Richtung gehen würde. Aber es ist jetzt sehr viel Konjunktiv. Warten wir mal ab. Levi ist eine eigene Geschichte. Aber Gurgel sollte zumindest mal ein zweiter Durchgang stehen. Platz 46. Na,
Ja.
das wär nicht gut für ihn.
Es hat von seinem Skifahrerischen einfach nicht gereicht. Aber was ein letzter Gedanke noch, was ihm in Sölden geholfen hat, ist, dass da mit höherer Startnummer weniger drin war. Das war in Levi nicht der Fall. Also da hat er die Piste gehalten, da hat es sehr hohe Startnummern gegeben. Auch ein Deutscher ist da reingekommen in den zweiten Lauf. Ein Lukas Broughton mit der Nummer 33, da ist er im Slalom ein bisschen weiter vorne schon, weil er da noch Punkte stehen hat. Aber da hat es mehrere mit hohen Startnummern gegeben. Benjamin Ritchie, ja, Sebastian Vos-Sollewag, Wahnsinn, dass der mit 54 da fahren muss. Ja, also da gibt es eben doch noch dann auch die Möglichkeit, von höheren Startnummern sich noch davor zu schieben. Ja, genau. Ja, und zum Drittplatzierten, Loic Méa. Ein Phänomen. Also wir haben seine Bandscheibenproblematik besprochen beim Aufwärmen in Sölden, diese Verletzung zugezogen. Und jetzt ging es wirklich darum, es war ein Wettlauf gegen die Zeit, ob sie das ausgeht, ob er das in den Griff bekommt, um ein Rennen fahren zu können. Und er hat sehr tief gestapelt, weil er auch sehr wenig trainiert hat. Und dann war dieses Tiefstapeln, ja, gar nicht angebracht, weil er gleich aufs Podest gefahren ist. Er ist ja sogar mein Tipp, mein vielleicht nicht ganz ernst gemeinter Tipp für den Gesamtweltcup. Aber ich bin wieder ein bisschen erleichterter. Seine Saisonvorbereitung dürfte wirklich sehr gut gewesen sein. Und das war ein lustiger Satz, den er im Schweizer Fernsehen dann gesagt hat, wenn das Adrenalin weg ist, wird es wahrscheinlich etwas weniger lustig sein. Da meint er eben, dass dann die Schmerzen noch kommen. Bei dem steht jetzt auch nur die Erholung, die Regeneration bis Gurgel an. Also allzu viele Umfänge wird er auch in dieser Woche nicht trainieren können, aber haben wir ja gesehen, dürfte gar nicht so sehr notwendig gewesen sein. Na, schön einfach zu sehen, dass das funktioniert und hoffentlich kriegt er das in den Griff, weil ich finde eine Bereicherung. Ich habe auch kurz habe ich wirklich geglaubt, hey, vielleicht gewinnt der sogar. Ich habe schon dran gedacht an unsere Rentiernamen. es wurde übrigens dann Matt. Clément Noël hat sein Rentier Matt genannt, weil sein Bruder so heißt. Ein beliebtes Mittel, finde ich. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja. Und wenn wir bei den Schweizern sind, ja, würde ich gleich weitermachen gerne, weil Tanguy Neef mich überzeugt hat. Mit der Startnummer 28 ist er auf Platz 5 gefahren, sein bestes Weltcup-Ergebnis. Er war nach dem ersten Lauf Sechster. Und auch bei Tanguy Neef haben wir das schon mal gesehen. Irrsinnig gute einzelne Läufe. Und dann, ja, er war für mich schon ein Kandidat im zweiten Lauf, muss ich zugeben. Okay, ob er das da runterbringt. Und dann, dass er sich von 6 sogar auf 5 vorarbeitet noch. Sehr cooles Ergebnis noch für Swiss Ski auch, da einen zweiten in den Top 5 zu haben. Und sonst, ja, Marc Rochard ausgeschieden, natürlich schade, der arbeitet daran, dass er Podestfahrer wird im Slalom. Und Ramon Zehnhäusern hat mir im ersten Lauf sehr gut gefallen, eigentlich dann. Ja, Platz 20 am Ende ist es geworden. Daniel Jühl, Platz 22, auch nicht zurechtgekommen mit diesen Verhältnissen. Aber ja, das war's von Swiss Ski, ja.
Daniel Juhl.
Daniel
Sonst gibt es sie gleich wieder Ärger. Oder so
Jühl.
war es
Sehr
doch,
gut.
glaube ich. Ja,
Naja.
also da hat man ja letzte Saison schon Zuschriften. Ich, doch, sorry, musste ich reingehen.
Ja, na, sehr gut. Es ist wieder Weltcup. Das merkt man auch daran, dass wir uns fragen, wie man Daniel Jühl ausspricht. Sehr gut. Ja, genau. Ja, Platz 4 noch. Lucas Pinheiro Braaten. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Zwei vierte Plätze. In beiden Disziplinen rennt's gut. Du verziehst ein bisschen das Gesicht.
Mit den Startnummern, die er hatte, also
Ja.
der wird sich jetzt nach vorne arbeiten und Freunde, dann klingelt's. Also da müssen sich in Riesenslalom und Slalom echt alle warm anziehen, weil der fährt schon jetzt wieder saugut. Ihm
Ja.
fehlt ein komplettes Jahr Rennpraxis, darf man alles nicht unterschätzen. Aber was der kann mit seinen 24 Jahren, boah. Also wenn der in den üblichen Startnummern irgendwann unterwegs ist, da muss der Clément, der Kollege, mon ami Clément, da muss er immer wieder so einen Sahnetag erwischen, um den dann auch, wenn Broughton so weitermacht, zu schlagen. Also heißer Kandidat meiner Meinung nach für ein, zwei Kristallkügelchen.
Ja, sogar schon
Jetzt
in diesem
schon
Jahr,
steile
ja.
These. Also Slalom wird da definitiv eine Rolle spielen. Riesenslalom müssen wir schauen, was Odermatt macht, aber mit den Startnummern im ersten Durchgang jeweils, also wow, da sieht man schon, was drin ist. Die Frage ist natürlich auch, was wir vorhin auch über Christoffersen hatten, die Komponente, wenn ich all in gehen muss, mehr oder weniger. Und das passt ja zu diesem naturell Broughton, ich fahre einfach los und hab Bock und baller da voll runter. Die Frage ist, was passiert, wenn er irgendwann wieder in dieser Routine dann auch drin ist, wenn die Schleife wieder rollt und diese Anfangseuphorie dann auch irgendwann so sich einpendelt und er wieder im Alltag drinnen ist, was passiert dann? Und wenn er nicht mehr im ersten weiß, hey, ich habe eine hohe Startnummer, ich muss mehr oder weniger voll reingehen, sonst habe ich keine gute Ausgangsposition, wie passt sich dann die Konstellation mit ihm an? Aber wenn ich sehe, wie er fährt, wenn er im Kopf so locker und entspannt bleibt, jo, ist er mein Favorit auf die kleine Kugel im Slalom.
Schauen wir uns an. Nein, es ist richtig cool, weil du suchst natürlich jetzt auch nach wie vor den Namen Broughton auf der Startliste. Ja, genauso wie den Namen Hirscher natürlich du weiterhin dir anschaust. Wann kommen die? Wann fahren die? Was zeigen sie? Na, sehr cool. Genau, einen Hinweis noch zu Hirscher, einen Nachtrag. Wir haben ja hier gesagt, dass der 8. Platz von Marvin van Heek in Gröden das beste Resultat war. Danken wir Erik
ja.
Für die Niederlande. Das stimmt aber nur für die Männer. Die Christa Kinshofer, die Ende der 80er Jahre auch ein paar Jahre für die Niederlande gefahren ist, die wurde einmal Fünfte im Riesenslalom in Zwiesel in Niederbayern. Herrlich. Und an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Herrn Kampke, der uns wirklich sehr treu hört und auch uns wirklich oft erwähnt auf Social Media. Es ist mir jedes Mal eine innere Laufbestzeit, wenn das passiert und er uns erwähnt. Vielen lieben Dank und ich freue mich schon auf die Adventszeit mit dem Herrn Kampke. Danke vielmals. Ja, Tobias, ich habe es vorhin erwähnt, ein Deutscher mit hoher Startnummer ist leider nicht gut ausgegangen, aber kannst du uns vielleicht auch einen Recap zum DSV geben?
Das kann ich tun. Dann fangen wir doch mit Adrian Meissen an. Boah, Mann, er hat mir urleid getan. Mhm. Also Adrian Meissen ist 27 aus Garmisch-Partenkirchen und kämpft sich seit Jahren wirklich so mehr oder weniger auf eigene Faust durch dieses Ski-Alpin-Business. Da hängen sehr viele private Sponsoren dran. Also er ist nicht im normalen Verbandsablauf im Endeffekt mit drinnen und muss das mehr oder weniger sich alles dann auch alleine erarbeiten, ist auch in so einem internationalen Ding drin. Es ist jetzt nicht Global Racing, muss ich nochmal genau nachschauen, wo er da unterwegs ist. Aber dann kriegt er tatsächlich hier mal die Chance, im Endeffekt Weltcup zu fahren. Das war, glaube ich, der 11. Weltcup-Einsatz, den er hat. Und dann ist er erstmal 31. mit der hohen Startnummer und ärgert sich natürlich wahnsinnig, weil was bringt gerade solche Fahrer voran? Du musst Punkte anschreiben, um irgendwann mal wieder eine Perspektive zu haben, auch konstant und dauerhaft mit dabei zu sein. Da kommt er ins Ziel und ist 31. und ärgert sich wahnsinnig, aber ich habe es auf Eurosport gesehen mit Guido Heuber und Fritz Stopfer und die haben schon gesagt, ja, der wird, wenn hinter ihm jetzt keiner schneller ist als er, wird er in den zweiten Durchgang kommen, weil Christian Hirschbühl eingefädelt hat. Da wurde dann im Endeffekt danach nochmal kontrolliert. Ist die Regel, dass eine Viertelstunde bis nachdem der letzte Läufer im Ziel ist, kannst du da dann mehr oder weniger Protest einlegen. Und Christian Hirschbühl wurde dann noch disqualifiziert. So ist Adrian Meissen reingerutscht in diesen zweiten Durchgang. Ja, dann bringt das halt nicht ins Ziel. Er wollte dann natürlich auch viel und hat dann riskiert und Mann, rutscht weg. Und dieser so wichtige Weltcup-Punkt, der es für ihn gewesen wäre, der soll es nicht sein. Und jetzt, ja, so leid es mir tut, ich habe es dir gestern auch noch geschickt, die Weltcup-Bilanz von Adrian Meissen. 26. Februar 2022 in Garmisch. In seiner Heimat hat er debütiert. Ja, und er ist der Mr. D des Ski-Weltcups, weil von seinen 11 Auftritten DNF, 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 DNQ, 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 DNF, DSQ, DNQ.
Hm.
Da steht nicht ein Ergebnis. Und das tut mir dann schon leid für echten, ich verfolge ihn jetzt, ich kenne ihn auch nicht, aber verfolge ihn über Social Media und man merkt einfach bei ihm, was für eine Leidenschaft er mitbringt für den Sport. Und ihn dann so zu sehen, es hat mich so gefreut, dass er die Chance kriegt, überhaupt dabei zu sein, dass er dann über diese Hirschspülgeschichte in den zweiten Durchgang kommt. Dann steht wieder kein Ergebnis da. Aber er hat sich jetzt mal zumindest wieder bemerkbar gemacht, hat sich gezeigt und deswegen alles okay. Ja, klar. Er hat, glaube ich, von dem weinenden und lachenden Auge gesprochen. Aber das kann er mitnehmen und er wird hoffentlich in Gurgel seine Chance wieder bekommen. Und dass er es im Endeffekt ist, der noch den zweiten Durchgang nach Linus Strasse erreicht, das hat schon eher überrascht. Also Anton Tremmel ist ausgeschieden. Sebastian Holzmann, der war ja letztes Jahr klar eigentlich die Nummer 2 im Slalom-Team. Mhm. Der deutschen Herren, der hat es nicht geschafft. Da haben 3, 4 Positionen dann auch gefehlt am Ende. War ein bisschen enttäuschend und ja, Linus Strasser hat danach im Bayerischen Rundfunk hat er sich wie immer dann auch zu Wort gemeldet nach seinem Lauf und er hat gesagt so, ja, okay. Linus braucht immer ein bisschen Zeit, um in die Saison reinzukommen. Das war im letzten Jahr auch so. Und er hat gesagt, ja, gut, da steht dann jetzt erstmal ein siebter Platz, den nimmt er mal so mit. Man hat aber, glaube ich, schon, also ich habe ihm angemerkt, sehe ihn ja auch öfter seit einigen Jahren auf verschiedenen Terminen und ich habe schon ihm schon angesehen, der war nicht zufrieden. Er sagt, er nimmt es jetzt mit, Platz 7, okay, ist für einen Saisonstart nicht überragend, aber jetzt ist jetzt auch keine Katastrophe. Hatte sich aber, glaube ich, schon mehr erhofft und erwartet. Und er war ja nach dem ersten Durchgang voll auf Schlagdistanz. Also dann 3 Zehntel gefehlt auf Clément Noël, er war Vierter. Und da hatte ich schon gedacht, so, okay, hier können wir Richtung Podium gehen. Wenn sich alles aufgeht, vielleicht in Richtung Sieg. Aber nee, das hat nicht ganz hingehauen, war auch keine ganz saubere Fahrt, die er uns da gezeigt hat. Aber ja, wie er es auch gesagt hat, mitnehmen und ich habe ihn ja gesprochen im Ende Oktober jetzt noch und hat er schon auch gesagt, der Januar, den hat er klar im Visier. Das sind die großen Highlights drinnen, die er im letzten Jahr ja auch gewonnen hat mit Schladming und Kitzbühel und dann die Weltmeisterschaft natürlich. Das ist für ihn auch ein Riesending in Österreich. Das ist ja seine zweite Heimat. Also er, Deutschland und Österreich trägt ja im Endeffekt so beide Nationalitäten in sich, hat ja auch in Kitzbühel das Skifahren gelernt. Also da steht zwar TSV 1860 München auf dem Papier, aber da ist sehr viel Rot-Weiß-Rot mit drinnen. Und er ist jetzt 32 Jahre alt. Also wenn wir vergleichen, Noël ist 27, Meillard ist 28, Henry Christophersen schon ewig dabei, aber ist auch erst 30, Broughton ist 24. Also allzu viel Zeit hat ein Linus Strasser auch nicht mehr. Und wenn dann eine gefühlte Heim-WM vor der Tür steht und Olympische Spiele in Europa, dann ist schon klar, in welche Richtung es bei ihm jetzt auch gehen wird. Ich glaube, die kleine Kugel, klar wird man die gerne mitnehmen, aber da liegt der Fokus schon auf den Highlights wieder im Januar und dann natürlich diese Weltmeisterschaft. Und dahingehend ist der Start jetzt wirklich gut gewesen, völlig in Ordnung. Mal schauen, in Gurgel traue ich ihm zu, dass er noch was draufpackt. Aber er ist fit, er ist gesund. Er hat uns vor allen Dingen im ersten Lauf gezeigt, dass er auch schnell ist. Und deswegen gut, alles in Ordnung. Kann ich aus deutscher Sicht nicht klagen. Ja, willst du noch was fragen zu den Deutschen oder
Na,
soll ich
na,
gleich?
ich wollte nur noch anmerken, dass der im ersten Lauf im Steilhang die schnellste Zeit gehabt hat. Und jeweils im letzten Sektor diese 9 Sekunden, da war er 35. im ersten Lauf und 24. im zweiten Lauf. Also ausgerechnet da in dieser Ausfahrt vom Steilhang ins Flache rein ins Ziel. Ja, hat er recht viel eigentlich, proportional recht viel verloren, ja, auf die
Hat er ja aber schon
Konkurrenz.
gesagt, das Flache ist nicht so ganz sein liebster Bereich und spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Und ja, wir haben ja die Schweizer schon abgehakt und die Deutschen. Gott sei Dank, Lukas, legen wir unseren Fokus gezielt auf diese drei Nationen und haben nicht irgendwann die Idee gehabt, wir nehmen auch Norwegen mit rein, weil das ist ja Wahnsinn, ja, dass da 6 Stück wieder im zweiten Durchgang sind. Und wenn man Broughton noch dazu rechnet, sind 7 von 30. Und das Potpourri an Nationen war echt bunt gemischt, aber sie dominieren da sehr. Deswegen sind wir froh, dass wir unsere drei deutschsprachigen Kernländer haben. Frage, wird das jetzt ein kurzes Fazit oder wird es ein längeres Fazit? Weil ein schönes wird es definitiv nicht aus österreichischer Sicht.
Genau, Manuel Feller, der Kugelhalter, ist ausgefallen im zweiten Lauf. Damit ist der Fehlstart in seiner Saison perfekt. Zwei Ausfälle in zwei Rennen. Auch der, also dem hat man wirklich angesehen, wie er mit diesen Verhältnissen kämpft, wie er sich unsicher ist, wie er einfach nicht das zeigen kann, was er im vergangenen Winter auf dem Schnee gezaubert hat. Tut sicher nicht gut. Es war der erste Ausfall seit Jänner 2023, also seit mehr als 1,5 Jahren. Ist schon länger her gewesen. Jetzt ist es ihm wieder passiert im Slalom eben.
Guido und Fritz haben gesagt, als Manuel Feller im Starthaus stand, der hat richtig geackert über den Sommer und hat was zugelegt.
Na,
Doch,
wirklich? Muskelmasse.
Tut mir leid, tut mir sehr leid für dich, aber sie haben es explizit erwähnt, mehrfach, und wir sehen's knallhart in den Ergebnislisten.
Das ist die Muskelmasse, die tut niemandem gut. Naja, okay. Gurgel im vergangenen Jahr dort seine tolle Saison gestartet, das Rennen gewonnen dort. Der Hang liegt ihm sicher sehr gut. Schauen wir mal, wie es ihm dort geht. Ich mache mir noch keine allzu großen Sorgen bei ihm, muss ich sagen. Ja, diese Geschichte mit Christian Hirschbühl. Also seit Ewigkeiten wieder im Weltcup, Knöchelbruch, irrsinnig kompliziert, das in den Griff zu bekommen. Fährt dann richtig gut, aber fahrt heim mit nichts außer einer Geldstrafe, weil er nicht sofort abgeschwungen ist nach dem Einfädler, sondern fertig gefahren ist. Ich möchte hier eine Lanze brechen für Thomas Sikora, dem Experten im ORF, der Einfädler aber nach einer Millisekunde sieht. Das ist wirklich immer genial. Und der, also ich habe da, ich glaube, ich habe den, wie es ihm passiert ist, ich habe gerade blöderweise aufs Handy geschaut, auf einen Second Screen, ich habe nicht live zugeschaut. Aber Sikora sofort, ui, eingefädelt. Na, jetzt fahrt er weiter. Na, warum fährt er weiter? Er ist fix eingefädelt. Es stimmt einfach immer. Also der, auch wenn es manchmal knapp ist, auch wenn es manchmal nicht zu erkennen ist, Thomas Sikora erkennt das immer und reagiert sofort. Es ist ziemlich cool. Und ja, im OF war das irgendwie, da war gar nicht die Frage. Sie haben sich nur gewundert, warum ist da kein Stern da beim Hirschbühl? Warum schaut man sich das nicht an? Da war einfach ein bisschen Verwunderung da. Da hat man fix auch damit gerechnet, dass der nicht schafft. Ja, der hätte es von der Zeit her geschafft, den zweiten Lauf. Eben haben wir eh schon besprochen, ja. Aber ich hoffe, er zieht sich davon hoch und ja, fährt auch mit gutem Gefühl nach Gurgel. Und dann, ja, ist es ein Adrian Bertl, der als 15. bester Österreicher wird. Also puh, das ist schon sehr dünn. Pertl, der WM-Silberne von Cortina, der seit dem Kreuzbandriss, der dann gefolgt ist, schwer sich tut, dort wieder hinzukommen, dass er eben wieder Podestfahrer wird. Ja, schwierig. Fabio Gstrein ausgeschieden, Johannes Strolz nicht in den zweiten Lauf gekommen. Also ja, das ist ernüchternd und damit, ja, bleibt eigentlich nur eine Katharina Liensberger als Lichtblick aus österreichischer Sicht von diesem Wochenende. Genau. Ja, ich meine, es haben dann noch, ja, Dominik Raschner 16., Joshua Sturm 21., sein bestes Karriereergebnis. Der ist noch recht jung, auf den halten sie ja recht viel im ÖSV. Der muss einmal schauen, dass er regelmäßig im Weltcup vorkommt, im Weltcup Punkte macht. Das hat er jetzt einmal in Levi geschafft und Michael Marth als 25. auch noch Weltcup-Punkte gemacht. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Frauen aus österreichischer Sicht auch erfolgreicher. Aber beginnen wir mit der Siegerin, mit Michaela Schifrin, die ihre Nummer 98 sich in Levi abgeholt hat. 98. Weltcup-Sieg ihrer Karriere, hat da ziemlich kontrolliert, ziemlich souverän gewonnen vor Katharina Liensberger. Da sind schon 8 Zehntel Abstand. Und Lena Dürr ist Dritte geworden, also wieder aufs Podest gefahren. Ja, Michaela Schifrin, also jetzt für mich irgendwie haben wir 3 Durchgänge gesehen in diesem Winter, wo sie richtig, richtig stark war. Und dann dieser komische zweite Lauf in Sölden, wo sie die Halbzeitführung nicht umwandeln hat können in einen Sieg. War irgendwie ein komischer Ausrutscher, Ausreißer vielleicht in Sölden. Sie sagt selbst, im Slalom fühlt sie sich aktuell sicherer als im Riesenslalom. Deswegen gute Nachricht für Michaela Schifrin. Es kommt Gurgel, es kommt der nächste Slalom. Kann sie sich weiterhin dieses gute Gefühl abholen, dieses Selbstvertrauen und vielleicht schon die 99 einsammeln im Ötztal. Ja.
Und dann die 100, wo machen wir die 100 voll?
Ja, dann
zu
steht
Hause Killington in, an, gell? Ja. Zu Hause in Killington, ein Riesenslalom, ein Slalom. Also bitte, ich bin kein kitschiger Mensch, aber den Kitsch, den würde ich gerne mitnehmen und sagen, hey, ja, machen wir die 100 zu Hause in Killington. Das wäre schon eine schöne Geschichte. Ja. Also da würde ich mich freuen.
Selbst das scheint sie perfekt timen zu können. Herrlich. Ne? Katharina Liensberger, 2. Platz.
Halt, ja. Lukas, bevor es jetzt hier losgeht mit der Schwärmerei, wir sind ja der Slalom-Podcast, Après-Ski, der Slalom-Podcast der Damen, ja, können wir uns jetzt drauflegen. Aber auch Michaela Schifrin hat ja ihr Rentier benannt.
Und ja, bitte, ja.
Rory.
Ja.
Und zwar angelehnt an Aurora Borealis,
Genau,
glaube
ja.
ich.
Ja,
Ja,
genau.
ich dachte
Die.
erst, ich hatte erst so eine Assoziation, was, Borreliose, wieso nennt die die nach einer Krankheit? Aber
Hey,
ja, nee,
na,
na, so weit war ich noch nicht. Da geht es um die Polarlichter, die hat sie wohl
Genau, ja.
kurz davor zum ersten Mal gesehen und hat daraufhin ihr Rentier benannt. Und, mein lieber Lukas, der Schlitten. Wie viele Rentiere ziehen den Weihnachtsmann?
9, oder? Also mit dem
Ah, sehr
Rudolf
gut.
dann, ja.
Sehr gut, mein Lieber, ja. Das heißt, im nächsten Jahr könnte auch der Schlitten voll sein.
Der hat schon
Das ist schon
achtmal
Wahnsinn.
dort gewonnen,
Das ist
Martin.
brutal. Und die ist 29 Jahre alt. Das ist so bekloppt, ey. Ja, wir schwärmen von Hirscher und hier und da. Aber wenn man diese Dimensionen sieht, also es ist verrückt, wie normal das auch schon inzwischen ist. Was sie für Erfolge einfährt, wenn die irgendwann aufhört, da werden wir auf, ich mag diesen Begriff größte aller Zeiten nicht, weil alle Zeiten inkludiert für mich auch die Zukunft.
Ja,
Ja,
genau.
deswegen verwende ich immer gerne der Geschichte. Das heißt, von heute bis in die Vergangenheit, aber nicht in die Zukunft. Aber bei ihr würde sogar ich das Wort Goat in den Mund nehmen. Also,
Ja.
ob das nochmal zu knacken ist, ich sehe es nicht kommen. Also brutal.
Angesichts dessen, wie lang haben wir noch einen Weltcup auf diesem Planeten?
Ah,
Ja,
ja, ist ja
vielleicht
so,
noch
ist ja
100
so.
Jahre oder so und dann,
Ja.
ja. Und ob in den nächsten 100 Jahren eine bessere kommt? Ja, guter Punkt.
Und wenn sie noch Bock hat, ein bisschen länger zu fahren, was
Genau.
steht denn dann da am Karriereende?
Ja.
Also, es ist ja kein Ende in Sicht.
Ja.
Verrückt, verrückt. Und
Ja.
da ist Levi, gerade mit diesen Rentieren, die ja auch immer eine Strahl- und eine Symbolkraft haben, ist da bildlich auch immer gut zu greifen. Ja, also da macht's mal ein Schlittenrennen. Hirscher gegen Christoffersen und Schifrin und
Boah, das
sowas.
wäre
Ja,
geil. Ja, das wäre
da haben sie
lustig.
keine Chance. Da müssten ja die Herren alle ihre Rentiere zusammenwerfen und würden immer noch nicht auf die Schlittenanzahl, auf die Tieranzahl von Schifrin kommen. Das ist
Auf die
bekloppt.
Rentierstärken, ja.
Gut, es
Sehr gut.
war natürlich die letzten Jahre auch nicht der Herren, nichtsdestotrotz.
Ja,
Super.
voll.
Ja,
Ja.
also
Genau,
geht's.
Rory. Also nicht, weil sie Golf-Fan ist, sondern weil sie Nordlicht-Fan ist. Sehr gut, ja.
So, jetzt darfst
Genau.
du. Mensch,
Danke, danke,
Katharina
ja. Ah
Linsberger,
ja,
ja.
Katharina Lienzberger ist Zweite geworden. Super, ja. Sie freut
Jawohl,
sich wirklich
jawohl.
riesig. Ja, zu Recht. Steilhang, vor allem zweite Hälfte des Rennens eigentlich. Beide Durchgänge waren exzellent von ihr. Und das ist so ein kurzes Revival von der Zeit, wo sie wirklich die beste Slalomläuferin der Welt war. Also taugt man sehr gut. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe mir jetzt die Zeiten nochmal, die Teilzeiten angeschaut. Sie hat 6 Zehntel verloren, wenn man nur diesen ersten Sektor hernimmt. Nur diesen Startsektor bis zur ersten Zwischenzeit. Erster Lauf, zweiter Lauf. Wenn man das hernimmt, da hat sie auf Schifrin 6 Zehntel verloren. Also das ist ganz klar dann, wo die Zeit verloren ging. Eben, insgesamt hat es 8 Zehntel Rückstand und 6 davon hat sie da auf die ersten 13 Fahrsekunden verloren jeweils. Und was mir nur aufgefallen ist, der Trainer von den Österreicherinnen, Roland Assinger, sagt Gratulation an die Liensberger. Also er könnte ja auch Katharina sagen. Aber vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass es ja 4 Katharinas gibt in diesem Team und deswegen, ja.
Es macht mich jedes Mal wieder fertig, oder? Diese
Ja.
Katharinas, ich sag's dir, oder?
Herrlich.
Es ist so
Ja.
bekloppt, ja, wirklich. Ja.
Ja, also wenn ich Jugendläuferin wäre, würde ich überlegen, ob ich nicht sage, mein dritter Vorname ist Katharina. Und auf einmal klappt es vielleicht, ja. Na, aber Roland Assinger hat gesagt, die alten Tugenden von der Katharina Liensberger, nein, von der Liensberger kommen wieder. Und generell zum restlichen Team, ja, da ist ja eben nicht so gut gegangen. Deswegen sind alle froh, dass bei der Katharina Liensberger und generell ÖSV-Technikerinnen 2 Rennen, 2 Podestplätze, nicht schlecht, ja. Aber Roland Assinger hat gesagt, seitdem wir in Levi sind und da trainieren, ist der Wurm drin. Irgendwie komisch findet er das. Er sagt, das ist eine mentale Geschichte, weil die können alle mehr. Das steht für ihn zumindest außer Frage, ja. Aber Kathi Truppe hat, ich liebe es, wie sie wie sie sich selbst analysiert, vor allem wenn es dann schlecht gelaufen ist. Ich bin runtergefahren wie ein Bleistift. Herrliches Bild. Ich habe noch nie einen Bleistift Skifahren gesehen, aber er dürfte vielleicht auch Fachsprech sein, ja, dass man, weiß nicht, dass man vielleicht kerzengrad fährt oder zu steif. Hat sich jedenfalls massiv geärgert gehabt, die Truppe. Sie hat gesagt, jenseits von Gut und Böse, die Fahrt war ein Griff ins Klo. Platz 19 hat rausgeschaut. Also ja, ja, die ärgert sich. Kathi Huber, ein Einfädler der ganz üblen Art, finde ich, weil sie eben so im Andriften an ein Tor eingefädelt ist. Das Bein hat sie dann seitlich ziemlich weggeschnalzt und dann ist da den Steilhang runtergerutscht, aber sie dürfte okay sein. Ja, also ja, sehr viel Freude über den Podestplatz und die Freude hält sich in Grenzen, weil dann sonst noch Katharina Gallhuber, Platz 25, die ist dann der letzte von allen, die ins Ziel gekommen ist, sind, noch Weltcup-Punkte gemacht hat. Aber hey, wenn du mir gesagt hättest, eben, die ersten zwei Rennen bringen gleich zwei Podestplätze und das auf der Frauenseite, also das ist sehr cool. Und eben, Platz 2 im Gesamtweltcup, ja, wir wissen, wenige Rennen, aber dass Katharina Liensberger dort vorne vorkommt, hätte ich mir auch nicht gedacht. Also ja, sehr cool. Und ich bin jetzt gespannt, wie das weitergeht, ob sie da wirklich... Die dürfte eine riesig gute Vorbereitung gehabt haben. Es ist eine WM-Saison und plötzlich, ich glaube, wir haben auf der Saisonvorschau, habe ich gesagt, hey, ich wüsste nicht, wer da Medaillen holen sollte. Jetzt ist mir einiges ein bisschen klarer nach diesen zwei Rennen, die wir gesehen haben bei den Frauen. Hey, super, also da gibt es wirklich eine Medaillenkandidatin. Ja, wir haben noch keine Petra Vlhová gesehen. Ja, ein paar andere sind noch nicht in Topform, die man vielleicht auch dort vorne erwarten würde, aber Katharina Liensberger hat ihren Platz zumindest in der Top-Startgruppe sich verdient und ist da voll dabei. Also taugt man und macht natürlich aus österreichischer Sicht auch wieder mehr Spaß, noch diese Rennen dann zu verfolgen, muss ich auch sagen. Ja, also sehr cool in dieser Sicht. Ja, Tobias, dann spiele ich dir den Ball zu, weil auf Platz 3 Lena Dürr, 400stel haben, glaube ich, gefehlt auf Liensberger. Und ich habe gesehen, auch in den Zeiten habe ich es mal angeschaut, im Steilhang im zweiten Lauf hat sie den zweiten Platz hergegeben. Bis dorthin war sie auf Kurs zweiter Platz und dann ist sie hinter die Katharina Liensberger gerutscht. Aber was sagst du zu ihr und auch zur Emma Eicher, die ja überhaupt sensationell war im zweiten Lauf?
Ja, ich habe jetzt hier mal einen Bleistift geholt.
Ja, okay.
So ein bisschen, wie fährt ein Bleistift Ski? Man bräuchte ja zwei Bleistifte.
Ja.
Da kannst du ja nicht einen Bleistift auf zwei Ski stellen, oder du legst ihn drauf.
Ja, stimmt. Ja. Ja, ich hoffe, ich komme mal dazu, dass ich sie frage, wie ein Bleistift fährt.
Unbedingt. Und dann musst du fragen, ob sie ihn drauflegen will oder ob man zwei Bleistifte braucht.
Stimmt. Ob die im Stehen fahren oder im Liegen. Ja.
Ich hab ja eh deine Adresse, ich schick ihn dir mal zu.
Passt, danke.
Aber ich glaube, in Wien wird es auch Bleistifte gehen. ja, Levi, Lena ist... Es passt einfach. Sie und der Hang, das geht einfach gut. Also, das war das fünfte Podest jetzt in Levi. Sie ist echt zum Saisonstart immer auf diesem Hang, ist sie einfach da und sie ist eine Bank. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sie mir vor der Saison gesagt hat, sie findet es irgendwie schade, so sehr sie sich auf Gurgel freut, aber sie wäre gern zweimal Levi gefahren. Und wir haben jetzt am Wochenende, am Samstag wieder gesehen, warum. Es passt einfach. Und mei, dass ich auf der eisigen Strecke dann mal kleinere Fehler einschleichen, was im Steilen passiert ist, du hast es gesagt, ist, denke ich, das Normalste. Aber ja, am Ende sind es 400stel auf Katharina Liensberger und der dritte Platz ist ja relativ deutlich. Also zwischen ihr und Anna-Sven Larsson, da liegen schon über 4/10. Also den hat sie definitiv gut abgesichert. 100% happy war sie nicht. Ich glaube, sie wäre schon gern Zweite geworden, dass sie Schiffrin nicht schlagen konnte an dem Tag mit 83/100stel Rückstand. Das so reflektiert ist sie auch, dass sie das schon gesehen hat. Aber ich glaube, sie hat sich ein bisschen geärgert. Den zweiten Platz hätte sie gerne gehabt. Aber hey, erstes Rennen, erstes Podium. Lena Dürr ist voll da. Auch für sie geht's in diese WM-Saison. Auch für sie ist das natürlich was Besonderes. Und deswegen gibt es echte Zuversicht, was da passiert ist. Und ja, endlich, Lukas, wir können wieder drüber sprechen. Was hat sie geknackt? Was hat Linus Strasser geknackt?
Sag's mir.
Na, die WM-Norm.
Ach so, ja, stimmt,
Da
genau.
sind wir wieder, da sind wir wieder. Ja, also ich bin eh dafür, dass wir das, dass das international mal prominenter aufgezogen wird. Dass das auch zum Beispiel vermarktet wird. So die Liqui-Moly-WM-Norm. Ja,
Ja, du bist der Marketing-Genie, ja.
oder könnte man jedes Mal einblenden nach dem Rennen, die Liqui-Moly-WM-Norm hat heute geknackt.
Ja.
So. Und also WM-Norm in Deutschland, einmal Top 8, zweimal Top 15. Und wenn du
Schwierig
einmal.
wird's, ja, schwierig wird's, einen Sponsor zu finden für die halbe WM-Norm,
Hab
weil
ich
wer,
schon, hab ich schon, hab ich
ja?
schon. Also pass auf,
Ja?
ja. Mein Claim: Zahl die Hälfte. Die halbe WM-Norm wird präsentiert von den Möbelix-Aktionswochen.
Okay, ja, sehr gut. Na, ich weiß nicht, warum da Sponsoren nicht sofort zuschlagen.
Ja,
Ja.
also.
Schlechte Wirtschaft hin oder her, aber das
Ja,
ist
also.
genial.
Johann Elias, my good friend, wenn du uns hörst,
Ja.
Bro, make it happen, würde ich sagen. Ne?
Ja,
Ja.
herrlich.
Also die Liqui-Moly-WM-Norm hat Lena Dö jetzt also mit dem. Wir müssen aufhören damit. Wir kriegen übrigens kein Geld von Liqui-Moly, aber ich find's sensationell, wenn man das so nennen könnte in Zukunft. Also Lena hat die komplette Norm geknackt und Eicher hat jetzt die halbe Norm, weil sie Laufbestzeit im zweiten Durchgang gefahren ist. Also Startnummer 36, auch nicht natürlich die günstigste Ausgangsposition in Levi, aber absolut machbar. Du hast es bei den Herren angesprochen. Wir sehen auch bei den Damen da schon einige Kandidatinnen jenseits der 30, die es in den zweiten Lauf geschafft haben. Und Emma hat mit Startnummer 36 die 22. Laufzeit im ersten Durchgang gefahren und ist sensationell gut im zweiten gefahren. Also da sieht man schon, was Emma mitbringt und was sie kann. Und steht Platz 1 in der Laufzeit. Das ist schon, ja, richtig, richtig gut gewesen und das auch deutlich. Also da sind 25 Hundertstel, liegt sie davor. Clarisse Bresch aus Frankreich mit der Startnummer 58 ist sie in den zweiten Durchgang gekommen und ist da als erste dann auf den 12. Rang noch nach vorne gefahren. Aber Emma wirklich super gut, blitzsauber. Ja, und irgendwie, ich habe auch Zuschriften bekommen. Ah, und was sagst du jetzt zu dem Karriereplan von Emma Eicher? Ja, ich bleib schon erstmal ein bisschen dabei. Ich glaube, dass genau das die Dinge sind. Lass sie eine bessere Startnummer haben, lass sie auch einen besseren ersten Lauf machen und dann so einen zweiten Durchgang raushauen. Und dann kann sie im Slalom, hat sie das Potenzial, Top 5 zu fahren. Und Top 5, was gehört zu den Top 5? Da gehört auch Platz 1, Platz 2 oder Platz 3 dazu. Und ich finde, dass sie das Potenzial hat. Und ich würde mir wünschen, dass man da jetzt vielleicht erstmal sagt, so, hey, also die Slaloms, da legt man den vollen Fokus drauf. Riesenslalom, sagen sie selber, ist ihre schwächste Disziplin. Klar, wenn die an einem Wochenende sind, soll sie beides fahren, aber dass man schon mal genauer drauf schaut, wie gut sie eigentlich im Slalom ist und was sie da kann. Und diese Bestzeit im zweiten Lauf stimmt mich ehrlich gesagt optimistisch, dass man sich sowas dann genauer merkt. Und wenn man irgendwann Richtung Januar so das Gefühl hat, vielleicht ist es gerade wieder ein bisschen viel, wo nehmen wir denn eher mal was raus, dass man dann sagt, ah, da war ja was in Levi, da war dieser sensationelle zweite Lauf, da sieht man, was sie kann. Sie ist jetzt 21, sie hatte kurz vor Levi Geburtstag und dass man sagt, ja, okay, schauen wir, dass wir die Junge da im Slalom vielleicht in Richtung Podium kriegen und das dann einen Push und Auftrieb gibt in Richtung allen anderen Disziplinen, weil irgendwie, und da ist mir so ein Vergleich gekommen, ich schaue jetzt schon mal ganz kurz in Richtung Schweiz. Was ist denn mit Michelle Gesine passiert? Die war Siegfahrerin im Slalom, die war Siegfahrerin im Riesenslalom. Und dann hat man irgendwann gesagt so, okay, Richtung Gesamtweltcup, da geht was. Hat dann dieses Speed-Bereich immer mehr forciert und immer mehr draufgedrückt. Und wo stehen wir jetzt? Platz 24. Klar, ist nur ein Rennen, weiß ich auch. Aber die Tendenz ist seit dieser Umstellung leider, dass sie keine Siegfahrerin mehr ist. Das kann mal punktuell reichen. Aber die Siegfahrerin, die sie mal war, in zwei Disziplinen, die ist sie jetzt in allen Vieren nicht mehr. Und ich möchte das bei Emma halt, ich will es jetzt nicht schon wieder groß thematisieren, aber ich habe, wie gesagt, auch Zuschriften bekommen. Aber ich möchte das tunlichst vermeiden, dass man auf Kosten der Vielseitigkeit Möglichkeiten nimmt, dass sie Dinge gewinnt. Und da ist Michelle Gesine leider für mich ein Gegenbeispiel, wie es nicht geklappt und funktioniert hat. Aber gut, okay, machen wir DSV zu. Jessica Hilsinger hat es leider nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Ronny Remme, erste Weltcup-Rennen überhaupt für den DSV. Die ist ja gewechselt vom kanadischen zum deutschen Skiverband, dann ganz schwere Verletzung gehabt. Bisher hat es nicht sein sollen mit Weltcupläufen. Hat jetzt leider auch nicht sein sollen mit dem zweiten Durchgang, aber sie hat mal das deutsche Leiberl getragen und hat da mal einen Weltcup-Start für Deutschland auch gehabt. Und ich denke, sie wird schon auch ihre Chancen noch bekommen und dann warten wir mal ab, was da noch passiert. Aber rundrum wirklich cooles Wochenende für den Deutschen Skiverband mit Lena Dörr auf dem Podium, mit Linus Strasser auf Platz 7 und mit Emma Eicher Laufbestzeit und Platz 9. Was will man mehr? So eine kleine Gruppe, die dann so erfolgreich ist. So kann man starten in die Saison. Ich bin da sehr zufrieden. Jetzt ist die Frage aus Schweizer Sicht. Ja, also Camille Rast, gut, die Tendenz echt mitgenommen, schon aus der letzten.
Und die hatte überhaupt keine Probleme am Eis. Das war also einer Wahnsinn, der wenigen, die über die zwei Tage wie auf Schienen gefahren ist. Also ich fand das geil, ja. Bei der hat das so natürlich ausgeschaut, herrlich. Ja,
ja. Da definitiv, also wirklich gut, dass sie im Endeffekt da diese Kurve, die ja wirklich, dieser Weg, der nach oben geht, dass sie den auch hier bestätigen kann. Und es steht ein fünfter Platz. Es ist super konstant. Es ist die siebte Laufzeit im ersten, es ist die achte Laufzeit im zweiten. Diese Stabilität sieht man im Endeffekt sonst nur noch bei Katharina Linsberger mit 4 und 5. Das auf einem Ticken höheren Niveau, deswegen steht sie auch am Ende auf Platz 2. Aber das ist ein sehr solider, sehr konstanter Auftritt. Und auf Platz 4 fehlen da im Endeffekt auch nur 3 Hundertstel. Also da wird man sehr zufrieden sein. Das Gleiche gilt für Melanie Meillard, die auf Platz 7 ins Ziel kommt und wo wir ja auch wissen, sie hat so eine Leidensgeschichte auch hinter sich, dass jedes gute, solide und konstante Ergebnis wirklich Balsam für die Seele und man sieht, was für Potenzial in ihr steckt. Wenn die gesund geblieben wäre, da ist der Schweiz echt eine absolute Seriensiegerin vielleicht sogar. Leider ein bisschen durch die Lappen gegangen, was der Körper nicht wollte. Aber ja, umso besser auch hier so einen guten und stabilen Saisonstart im Endeffekt hinzulegen, wenn die Holdener natürlich besondere Voraussetzungen mit der Verletzung, mit der fehlenden Rennpraxis, mit allem, was privat passiert ist, da ist ein 16. Platz dann tatsächlich erstmal in Ordnung. Aber die Schweiz muss ein bisschen aufpassen. Wir haben es schon gesehen, auch in Sölden, wo dann Lara Gut-Bérami nicht fahren konnte. Wendy Holdener war zusammen mit Michelle Gesine, war die Konstante im Slalombereich. Hofft man, dass Wendy wieder voll in die Spur kommt, dann hat man das Problem nicht. Ansonsten muss man dahinter mal schauen, weil sonst droht dir eine Saison, wo es echt schwierig wird, auch mit Podestplätzen. Aber gut, ist jetzt alles der Blick in die Glaskugel. Nehmen wir erstmal das, was wir wissen und was wir sicher haben. Und genau, das sind eben die vier im zweiten Durchgang mit Michelle Gesine dann auf Platz 24. Aline Dagnot ist zurück. 4 Kreuzbandrisse, wo sie immer wieder die Kraft hernimmt, auch vor allen Dingen mental immer wieder sich daran zu kämpfen und zurückzufighten. Absolut bemerkenswert. Da ist dann auch ein 40. Platz nach dem ersten Durchgang, glaube ich, erstmal zu verschmerzen. Dass sie es überhaupt wieder geschafft hat in den Weltcup mit dieser Leidensgeschichte, ist aller Ehren wert. Genau, Elena Stoffel hat es ganz knapp nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Sie ist 31. geworden. Und genau, Aline Höppli, noch eine sehr junge Fahrerin, die die hat es auch nicht geschafft. Und Janine Mechler ist sogar noch deutlich jünger, Jahrgang 2004. Auch sie ist hängen geblieben im genau ersten Durchgang. Jo, deswegen, also man muss schon ein bisschen hinschauen. Nicole Groth darf ich auch nicht unterschlagen, die hat den ersten Lauf nicht beendet. War eine von vielen Ausfällen, die wir in Summe auch an diesem Wochenende gesehen haben. Also hast schon gemerkt, was Levi auch anrichten kann, dass du super viele DNFs bei Damen und Herren stehen hast. Ist natürlich auch jo, immer wieder auffällig. Also, wie gesagt, die Schweiz kann, glaube ich, mit dem Ergebnis erstmal leben, aber muss man sich genau anschauen. Also, wenn die Top-Leute auslassen, wird es schwierig. Und dann sieht man im Endeffekt, ja, DSV mit einem super kleinen Team, die Schweiz im Vergleich mit einem super großen Team, wenn deine Top-Leute nicht liefern, ist das große Team ganz schnell so wie ein kleines Team.
Ja, sehr gut. Wir sind heute irgendwie schon in diesem, in einer Marketingfolge und mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die jetzt auch irgendwie in die
Ah,
Richtung gehen, aber die will ich jetzt noch
sehr
schnell
gut.
loswerden. Also mir sind diese Salomon-Ski aufgefallen, die auf der Unterseite eine Spanien-Fahne haben. Also dieses Rot, Gelb, Rot, ja, finde ich interessant. Ich finde es vor allem sehr auffällig. Also immer wenn sie die Ski aufstellen, dass es da kurz mal Rot, Gelb, Rot durchleuchtet. Dass es an mich an Spanien erinnert, ja, ist sicher wahrscheinlich nicht gewollt, keine Ahnung. Aber ja, ist mir aufgefallen. Und das hat mir erinnert, ich glaube, Head war ja diese Firma, die mal so Leuchtstift, gelbe ja, Unterseite von den Skiern hatte, irrsinnig auffällig, finde ich. Und jetzt ist bei Head hellblau auf der Unterseite, ist mir aufgefallen. Auch nicht bei allen, aber ja, ich finde es sticht gleich irgendwie heraus. Irgendwas, wenn man diese Fahrt anschaut, ja, wenn es dann so aufleuchtet, vor allem natürlich im Slalom, wo die Kanten oft aufgestellt werden, ja, ist mir das aufgefallen. Aber was eigentlich viel lustiger ist, finde ich. Also, du hast ja dieses Starthaus gehabt, auch in Levi, das irgendwie mit LED-Leinwand eigentlich war. Du siehst ja da das Foto von Läufer, Läuferinnen und dann aber einen Sponsor fett drüber. Und da war ja Audi zum Beispiel, die haben das ja gut gemacht, also eh schon nicht zum ersten Mal mit dieser Rückleuchte. Und dann siehst du dieses Auto, schaut extrem schön und exklusiv aus. Dann hast du, glaube ich, von Longines so eine Uhr, dann siehst du einen Zeiger, wie er tickt, das schaut irrsinnig gut aus. Und dann hast du Haargassner und dann klatscht Haargassner so eine Wärmepumpe einfach da auf diese LED-Leinwand. So ein schwarzes Viereck mit Rillen. Wie ästhetisch kann eine Wärmepumpe ausschauen? Haargassner macht's vor und klatscht das einfach beim Starthaus riesig neben die Läuferinnen hin. Herrlich. Na, gefällt mir gut. Heatpump, ja, herrlich.
Also, wenn Hagersner zuhört, es wird Zeit für die aufblasbare Wärmepumpe im Zielbereich.
Ja, unbedingt, unbedingt. Da in der Hinsicht natürlich liefert Skons wieder mit dem Schlagbohrer. Der war bei dem, ja, der war am Start in Levi. Und der Ölkanister von Liqui Moly ist natürlich auch dabei gewesen. Ja klar, darf nicht fehlen. Und bei Skechers, die bekommen von mir Minuspunkte. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich das hier schon mal erwähnt, aber die hätten ja einen fetten Sneaker aufblasen können und am Pistenrand hinstellen können. Stattdessen blasen sie so einen Quader auf und drucken da einen Sneaker drauf. Verstehe ich nicht. Würde sie ja
Ja.
anbieten, da so einen Schuh. Ja, du schüttelst den Kopf. Geht gar nicht eigentlich.
Geht gar nicht. Nee, geht gar nicht. Das
Ja.
kann man ja sogar noch weiter drehen. Es gibt ja die Slip-ins von Skechers, wo man
Ja.
einfach nur reinschlupfen kann.
Ja.
Das heißt, die Ausbaustufe wäre, dass die irgendwann in den Sneaker reinfahren im Ziel.
Stimmt, herrlich. Weiß nicht, warum wir so viel Werbung machen heute für alle, aber weil wir es lieben,
Ja,
dass
klar.
sich da Firmen auch für den Weltcup ja, als Sponsoren zur Verfügung stellen. Ja. Bevor wir noch zu News kommen von dieser Woche, ganz kurze, an Felix der Woche brauchen wir, Tobias. Hast du einen Vorschlag, wer ist dir aufgefallen?
Ich habe einen, aber mir ist jetzt gerade noch was anderes aufgefallen. Hast du
Ja?
die Startliste der Damen offen?
Nein?
Nee. Okay, du suchst mal die Startliste raus
Ja.
und suchst da die Startnummer 70 bei den Damen. Und ich
Okay.
werde in der Zwischenzeit meinen Felix der Woche verkünden und den gebe ich an den kroatischen Skisport.
Okay.
Es ist, dieses Land macht mich fertig. Unter 4 Millionen Einwohner.
Ja.
Und Sport, 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 Sport. Die sind überall so gut. Es ist nicht zu fassen. Mit diesen 3,6 oder 3,7 Millionen Einwohner, die die haben. Und da kommen wir hier im Slalom. Das ist wirklich echt Nische, gell? Samuel Kolega wird Neunter. Filip Subcic, der eigentlich aus dem Riesenslalom kommt, wird Zehnter. Iztok Rodeš wird 26. Da schlackern ja die Österreicher mit den Ohren. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ernsthaft. Also es ist doch wirklich sensationell. Srinka Ljutic wird Sechste. Leona Pupovic, die aus einer Verletzung zurückkommt, wird 13. Was machen die so gut? Die machen mich fertig. Also es ist echt nur Bewunderung und es ist wirklich allergrößter Respekt, dass diese Nation im Spitzensportsegment immer wieder auf die Beine stellt. Und an so einem Wochenende ist es mir echt wieder voll ins Auge gestochen, was die da hinkriegen. Also puh, Hut ab, absoluter Respekt. Und was da über die Kostelics aufgebaut wurde, auch nachhaltig jetzt. Ja, weil wir hier ja, wir hatten ja Srinka Ljutic auch hier, reden wir auch von einer Generation, die jetzt schon da ist und noch 10, 12 Jahre fahren kann. Geil. Also allergrößten Respekt. Hast die Startnummer 70 rausgesucht?
Ja, hast du Verwandte in Andorra?
Bisher weiß ich noch nichts, aber nach der Aufnahme werde ich mal zu Hause anrufen müssen.
Ja,
Ja.
also magst du sie aussprechen? Die Carla?
Die Carla, ja. Die
Die
Cousine
Carla,
Carla,
ja.
ja. Also Carla Mijares Ruf aus
Ja,
Andorra, Jahrgang
ehrlich.
2002,
Freut
oder?
mich. Ja,
Finde
super.
ich super, finde ich super. Also sollte die mal ein Rennen gewinnen, dann ist hier aber, dann machen wir Sondersendung, perfekt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Mein Felix der Woche geht nach Estland. Tormis Laine. Sicher nicht richtig ausgesprochen, aber er hat Punkte geholt. Er ist 27. geworden. Und also zumindest für Estland die ersten Punkte in einem Slalom. Ich glaube sogar insgesamt im Weltcup. Ich hätte jetzt kein Ergebnis gefunden für Estland, das besser war. Und ich habe mir die Facebook-Page vom estnischen Skiverband rausgesucht und dort feiern sie das Ergebnis wie folgt. Tormis Laine ist sogar, ja, also ist in den zweiten Durchgang gekommen. Olympiasieger Strolz und Hirscher und vorherige Weltmeisterschaft Silbermedaillengewinner AJ Guinness lagen hinten. Also sie sind schon ziemlich stolz, dass er schneller war als der Hirscher, der Strolz und der Guinness. Herrlich. Zu Recht. Ja, sehr, sehr cool. Erste Punkte. Und jetzt haben wir gar nicht beim Felix der Woche auch den Finnen, den Eduard Hallberg erwähnt,
Ah, richtig,
der da
richtig.
im ersten Durchgang, glaube ich, Sechster oder Siebter war, dann ein bisschen zurückgefallen ist, aber auch für Euphorie in Levi gesorgt hat. Na, auch eine sehr coole Geschichte. Aber mein Felix geht trotzdem nach Estland, ja. Genau.
Und sind ja noch zwei junge Burschen, gell? Also Leine, Jahrgang 2000, Hallberg, Jahrgang 2003. Wäre cool, wenn man die jetzt öfter sehen könnte, weil, hab's ja vorhin auch schon mal angedeutet, so die Breite an Nationen ist richtig cool. Also da sieht man im Slalom, ist der Zugang da doch noch mal ein bisschen einfacher als in anderen Disziplinen. Aber viele nutzen auch die Chance und gut, schön, gute Mischung und ja, deswegen passt.
Zwei News habe ich noch. Lindsey Vonn ist aktuell jetzt wieder Teil, ganz offiziell des US-Ski-Teams. Wird also, ist jetzt wie der Plan vorgesehen hat, Copper Mountain am Trainieren und soll in Beaver Creek, hat sie der New York Times gesagt, als Vorläuferin starten und dann, wenn da alles gut geht, eine Wildcard für St. Moritz für die Speedrennen dort beantragen. Im Spiegel gab es ein Interview, ich glaube mit dem deutschen Teamarzt, DSV-Teamarzt, den haben sie gefragt, ja, wie schaut das aus medizinischer Sicht aus? Der Tenor aus diesem Interview, den ich mir gemerkt habe, ist, es ist möglich, es ist gar nicht so gar nicht so verrückt. Aber also diese Teilprothese, die sie hat, Lindsey Vonn, da ist ja wirklich, also da ist seitlich quasi etwas vom Knochen weggeschabt worden und dort dann mit fixiert worden, ein Teil aus Titan. Ja? Und dieses Teil hält so 10 bis 15 Jahre. Und was natürlich sein kann, ist, wenn die jetzt da Vollgas gibt, dass das halt weniger lang hält, dass das wirklich quasi locker wird, auch mit den irrsinnig großen Belastungen auf eisigen Pisten, das kann sein. Aber er hält das jetzt gar nicht für so super gefährlich, das Ganze. Also ja, der sagt, ja, es kann schon gut gehen. Ja, eben weil es auch nicht ein ganzes Kniegelenk ist, sondern so ein kleiner Teil eigentlich vom Gelenk, der da ersetzt wird. Fand ich ganz interessant, das Interview könnt ihr auch lesen, wenn euch das interessiert. Und dann gab es die Meldung, dass Malis Reich vielleicht auch was vorhat. Sie postet jedenfalls kryptisch auf Instagram, es steht ein neues Projekt an, auf das sie sich sehr freut, und fährt ein paar Tore im Rennanzug, ein paar Slalomstangen. Ich rechne nicht damit, dass sie zurückkommt, aber ich habe es auch bei der Lindsey Vonn nicht geglaubt. Vielleicht, es gibt so das Gerücht, vielleicht wird sie Kamerafahrerin, vielleicht haben sie aber auch was vor, zusammen mit Benny Reich, dass sie eine Rennschule machen oder sowas, ja. Aber wir werden das beobachten, ne? Genau, in Gurgel wird sie noch nicht am Start stehen, Malis Reich, so viel ist fix. Da sind wir am Wochenende, Tobias, in Gurgel. Am Samstag fahren die Frauen, am Sonntag die Männer. Gibst du uns noch die Uhrzeiten durch von den Läufen?
Wie gehabt, 10:30 Uhr, erster Durchgang, 13:30 Uhr, zweiter Durchgang.
Sehr
Bei
gut.
Männlein und bei Weiblein. Und wer vorhat, die Veranstaltung zu stören, wie es ja im letzten Jahr der Fall war, ich würde es am Samstag machen. Nicht am Sonntag, wenn mein Freund Henry Christoffersen auf der Piste steht, sondern
Ah
wenn,
ja.
dann macht es am Samstag. Ja,
Ja,
das ist nur.
okay.
Ich mache es überhaupt nicht, das wäre mir am liebsten, aber wenn es unbedingt sein muss, Ratschlag von mir mit Rücksicht auf die Gesundheit eher bei den Damen als bei den Herren machen, weil Henrik ist heiß, Freunde, der führende im Gesamtweltcup, der lässt sich seine Show nicht vermiesen.
Und somit haben wir einen perfekten Rahmen für diese Sendung. Danke, Tobias. Wir melden uns nächste Woche wieder und ich möchte die Sendung beenden mit dem Hinweis, dass sehr viele Läuferinnen am Samstag mit einem Trauerflor gefahren sind für die italienische Jugend, ja, Läuferin Mathilde Lorenzi, die bei einem Trainingssturz ums Leben gekommen ist. Deswegen sind sie mit einem Armband gefahren, wo Ciao Mathilde stand und auch ein Foto von ihr war, deswegen in diesem Sinne auch von hier. Ciao, Mathilde.